Ja, was so ein bisschen angesprochen wurde eben in diesem kleinen Anspiel, waren die Fragen, was mache ich aus meinem Leben und was wird das, was da aus dem Bauch einer Mutter kommt, einmal werden? Ein Thema, das sicherlich zu vielen Diskussionen führt, auch in unserer Gesellschaft. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass man über dieses Thema gar nicht mehr kontrovers sprechen kann. Vieles, was mit der sexuellen Orientierung zu tun hat, das ist, wird sehr in den Vordergrund geschoben. Und die Frage ist, wie denken wir, die wir heute Abend hier sind, darüber? Ich denke, dass unsere Welt, die sich so modern gibt, vieles neue Denken gebracht hat, eine neue Orientierung, so sagt man, man muss die Menschen neu orientieren. Manchmal habe ich das Gefühl, es ist eher eine Desorientierung, dass Menschen eher Orientierung verlieren, als dass sie Orientierung gewinnen. Wir leben in Deutschland, das muss man leider so sagen, in einer nachchristlichen Gesellschaft. Unser deutsches Volk ist nicht wirklich mehr eine christliche Nation. Manche Traditionen und einige Werte, die sind vielleicht noch gegenwärtig, aber Gott und das, was die Bibel sagt, hat für die allermeisten Menschen keine große Relevanz mehr für ihr Denken, ihr Handeln, ihre Lebensgestaltung. Der Mensch lebt eigentlich das, was im Sündenfall dem Menschen nahegebracht wurde. Ihr werdet sein wie Gott, das heißt, ihr könnt ihn auf die Seite schieben und ihr gestaltet euer Leben selbst. In dieser Gesellschaft, in der wir heute leben, in der keine verbindlichen biblischen Werte mehr dominieren, sind wir in einem Zeitalter des Relativismus angekommen. Alles ist relativ. Jeder darf seine Meinung haben. Was für dich wahr ist, muss für mich nicht wahr sein. Und umgekehrt, absolute Wahrheiten sind sogar eher verpönt. Und wenn wir dann das heute bekennen, was Jesus Christus sagt, das hat er einmal gesagt im Johannesevangelium, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, ist das sicherlich schon eine sehr grenzwertige Behauptung, die manche Christen schon gar nicht mehr so zu bekennen wagen. Der Mensch baut sich seine eigene Wahrheit und seine eigene Moral. Und daraus folgt ein ganz radikaler Individualismus, das heißt die Selbstverwirklichung. Ich will das Leben, was ich will, was mir gefällt, wie ich mir mein Leben vorstelle. Früher war das natürlich anders, vielleicht auch nicht immer nur gesund, und da hat man starke soziale Bindungen gehabt in der Familie und im Dorf oder in sonstigen Kreisen unserer Gesellschaft. Und das gab einem Identität. Man war Italienerin, ja, oder man war Deutscher oder man war Bayer, natürlich eine ganz wichtige Identität. Und das hat im Vordergrund gestanden. Und das Denken, was ist gut für mich, das beherrscht uns immer mehr. Und wir vergessen immer mehr, dass eigentlich Liebe das ist, was eine Gesellschaft zusammenhängt. Und Liebe beginnt nie mit dem Gedanken, was ist gut für mich und ich will mich verwirklichen, sondern Liebe bedeutet, ja doch das Beste des Anderen zu suchen. Und wenn man diese Kette jetzt weiter spinnt, also diese nachchristliche Gesellschaft, die biblischen Werte über Bord geworfen hat, so dieses Relative, alles ist wahr und jeder hat Recht und jeder darf seine Meinung haben und diese radikale Selbstverwirklichung, ich will auf jeden Fall das tun, was mir Spaß macht und das ist mein Lebensmotto, daraus kam auch irgendwann unter anderem, und das passt eben zu unserem Thema heute Abend, die sogenannte sexuelle Revolution. Als ich ein Jugendlicher war, war das so richtig gerade am Aufbrechen, dass man die Ehe in Frage gestellt hat, dass es schnell wechselnde Beziehungen gab. Man wollte die Kinder und die Jugendlichen möglichst früh an sexuelle Erfahrungen heranführen. Und das Motto, it feels good, so do it, also es fühlt sich gut an, also mach es, das wurde so ein wenig das Lebensgefühl. Verbunden mit viel Enthemmung und Freizügigkeit. Sex wurde ein Objekt vor allen Dingen der Lustbefriedigung, war von Gott ganz anders gedacht, nämlich es war hineingedacht in die Ehe, um eine Beziehung zwischen Mann und Frau stabil zu schaffen, zu erhalten und dabei vor allen Dingen den anderen glücklich zu machen. Gott wusste, was er geschaffen hatte, und der Mensch hat es völlig losgelöst von dem Gedanken Gottes, um sich einfach selbst zu verwirklichen. Und daraus kamen dann auch viele ungewollte, so hat man es genannt, Schwangerschaften, und man suchte natürlich dann eine Rechtfertigung, um diese Schwangerschaften loszuwerden, und dann hat man die Paragraphen, die das ungeborene Leben geschützt hatten, über viele Jahre Stück für Stück ausgehöhlt. Das Motto, mein Körper gehört mir, das wurde dann plötzlich so zum Motto. Neuerdings behauptet man, die Frau hat ein Menschenrecht auf Abtreibung. Und ich frage mich, und wer schützt die Rechte der ungeborenen Kinder? Abtreibung ist übrigens nach geltendem deutschen Strafgesetz immer noch verboten. Es wird nur unter gewissen Bedingungen nicht mehr unter Strafe gestellt. Aber es ist ja interessant, wir lassen also Dinge zu, die in unserem Strafrecht noch immer verboten sind. Und aus dieser ganzen sexuellen Revolution mit ihren Nebenklängen, wie eben zum Beispiel der Abtreibung, kam, und das ist jetzt so ein Thema, das im Moment stärker populär ist, die ganze Bewegung um das Thema Homosexualität oder auch die sogenannte Gender-Bewegung, die das weiter ausgeweitet hat, nach dem Motto, das arme Kind, ihm wurde ja bei der Geburt ein Geschlecht zugewiesen durch die Hebamme oder den Arzt und die Eltern, aber wie es in diesem Anspiel gesagt wurde, man sagt, dieses Kind muss das doch erst herausfinden, was es wirklich ist. Und wir sehen, dass da unglaublich viel Unsicherheit entsteht, wenn wir heute von ungefähr 70 Geschlechtern das Angebot haben, was wir uns quasi aussuchen können, welches Geschlecht habe ich, und das wechselt dann im Lauf des Lebens noch ein paar Mal, dann mache ich mich darüber nicht lustig. Ich finde es eher traurig und werde auch noch sagen, warum. Und die Unsicherheit greift immer weiter um sich. Also unsere Welt, die sich so modern gibt, die nach dem Motto lebt, aus dem Sündenfall, ihr werdet sein wie Gott, ihr schafft euch das Leben, ihr gestaltet euer Leben. Diese aktuelle Welt hat die Identität des Menschen neu bestimmt, also du suchst dir dein Geschlecht aus, es ist dir nicht mehr vorgegeben. Man definiert Ehe neu, indem jetzt Männer Männer heiraten können und Frauen Frauen heiraten können. Und ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, aber in dem aktuellen Koalitionsvertrag der gegenwärtigen Regierung ist die Absicht erklärt, noch ist das zum Glück nicht umgesetzt, dass man es gesetzlich verankern will, dass man auch mehrere Ehepartner heiraten kann. Dass also die Vielehe irgendwann gesetzlich abgesichert wird. Man definiert Ehe völlig neu. Und eben auch das Recht auf Leben wird neu definiert. Die Mutter entscheidet, ob ein Baby zur Welt kommt oder nicht. Und am Ende des Lebens muss die Selbstbestimmung natürlich auch greifen. Und wir diskutieren die aktive Sterbehilfe als ein selbstverständliches Recht, mein Leben zu beenden, wenn ich es will. Nun, das klingt alles so ein bisschen nach frei von allen Zwängen. Ja, wir wollen uns selbst verwirklichen, wir wollen neu durchstarten, wir wollen endlich vollkommenes Glück haben, wir wollen uns nicht mehr einschränken müssen, wir wollen tun, was uns gefällt. Niemand soll mir mehr vorschreiben, wen ich liebe und wie ich liebe und was in mir wächst oder eben auch nicht und wann ich sterbe. Und ich frage mich, seitdem das alles so in unserer Gesellschaft sich breit macht, ist unser Land glücklicher geworden, sind die Menschen erfüllter geworden, sind die Beziehungen liebevoller geworden. Ich frage mich, ob 40% Scheidungen jedes Jahr, also 40% Scheidungen insgesamt, wirklich dazu führt, dass Menschen glücklicher werden, dass Kinder stabiler werden in ihrer Bindungsfähigkeit. Hat die Freizügigkeit, gerade auch im Bereich der Sexualität, die Welt wirklich glücklicher gemacht? Ich fürchte, dass die Desorientierung, gerade auch im Bereich der sexuellen Identität, eine Folge ist dieser schrittweisen Verunsicherung im Denken unserer Gesellschaft. Man hat Gott auf die Seite geschoben, hat begonnen, das Leben neu zu definieren, Und nun ist man dabei, viele Werte, die Klarheit gegeben haben und Sicherheit, nicht nur zu verlieren, sondern sie lächerlich zu machen und als ein Relikt alter Zeiten abzustempeln. Und nun kommt es dazu, dass man heute, das ist ja so ein bisschen das Thema heute Abend, Menschen versucht deutlich zu machen, du musst erst noch rausfinden, welches Geschlecht du hast. Und wenn dann ein Mensch tatsächlich anfängt zu denken, weil er unsicher geworden ist, dann kommt das Fatale hinzu, dass man diesem Menschen, diesem jungen Menschen, der in der Entwicklung ist, der vieles noch gar nicht überblicken kann, einredet, du musst das einfach jetzt mal zulassen und lebe das doch aus und tu es doch und gib dich dem einfach hin und lass dich vielleicht auch durch eine Operation dem Geschlecht angleichen, von dem du fühlst, dass es dir näher ist. Ich fürchte, hier stößt man Menschen in ein noch viel größeres Elend nach dem Motto, gestern standen wir am Abgrund und heute sind wir einen Schritt weiter. Ich habe so ein bisschen nachgedacht, man propagiert ja so die Entwicklung unserer Welt als Folge der Evolutionstheorie. Ja, so der Mensch hat sich über Jahrmillionen hin entwickelt, dann hätte sich die sexuelle Vielfalt eigentlich über diese Jahrmillionen ja auch entfalten müssen, so Stück für Stück. Dann hätten wir eben irgendwann 3 Geschlechter gehabt und dann 4 und dann 5. Aber das war in der ganzen Menschheitsgeschichte bis vor wenigen Jahren klar, es gibt genau 2 Geschlechter. Und urplötzlich haben wir 70. Da hat die Evolution anscheinend einen ganz riesen Sprung gemacht, wenn ich das ein bisschen spitz formulieren darf. Und wir sehen daraus, es ist ein politischer Wille, das Denken von Menschen scheinbar in Freiheit zu führen, aber in Wirklichkeit zu destabilisieren. Das ist aber ein ernstes Thema. Es ist kein Thema, über das wir uns lustig machen sollten. Es ist kein Thema, über das wir abschätzig reden sollten. Wir sollten solche Gedanken noch nicht einfach als widerlich oder unnatürlich abstempeln, denn es gibt viele junge Menschen, die genau durch diese Empfindungen gehen. Und vielleicht ist doch heute Abend ein junger Mensch hier, der es vielleicht blöd findet, Mann sein zu müssen oder werden zu müssen oder Frau zu sein. Man findet das andere Geschlecht eigentlich viel cooler und wäre gerne das andere. Mancher entwickelt in der Jugend auch homoerotische Gefühle, also dass man sich angezogen fühlt von dem gleichen Geschlecht. Und wenn man dann solche Stimmen hört, die sagen, ja, ist ganz normal, lebe es einfach aus und das ist deine Lebensbestimmung, greift man sehr ein in die ganz normale Entwicklungspsychologie eines Menschen, denn viele junge Menschen machen Zeiten einer Desorientierung durch. Das ist nicht ungewöhnlich, das ist nicht sündig, das ist nicht eklig, das ist auch nicht abartig, sondern es ist einfach nicht bei allen jungen Menschen, aber bei manchen Menschen einfach eine Phase ihrer Entwicklung, die in den allermeisten Fällen wieder vorübergeht. Und wenn du heute Abend ein junger Mensch bist, der sagt, ich bin da irgendwie desorientiert, ich fühle mich eher als was anderes oder ich fühle mich dem eigenen Geschlecht zugehörig, dass ich mich dahin gezogen fühle, dann darfst du zunächst einmal wissen, dass du bist nicht krank und da ist nichts unnormal und du musst das auch nicht verstecken. Sondern es ist sehr gut, wenn du mit Menschen, denen du vertraust, darüber sprichst, weil es sehr gut sein kann, dass du in einer Phase deiner Entwicklung bist, die es geben kann und durch dir mit von Menschen, die verantwortungsvoll mit dir umgehen, auch hindurchgeholfen wird, damit du dich selber findest. Und wenn nun aber heute in unserer Gesellschaft jungen Menschen geraten wird, weißt du, das, was du fühlst, das solltest du jetzt einfach mal als gegeben nehmen, das ist jetzt eben so, du hast dich so entdeckt, du willst keine Frau sein, du willst ein Mann sein oder umgekehrt. Und dann kommt es dazu, dass man, das noch gesetzliche Vorschrift, dass junge Menschen eine psychologische Beratung über ein Jahr annehmen müssen, wo sie über diese ganze Thematik sprechen. Und wenn dieses Jahr vorüber ist, dann darf dieser Mensch mit einer medikamentösen Behandlung beginnen. Das führt bei Mädchen dazu, dass die Stimme tiefer wird, die Behaarung zunimmt Und dann kommt der nächste Schritt irgendwann, dass man durch eine Operation versucht, sich dem Geschlecht anzunähern, anzugleichen, das man gerne werden will. Es sind ja nur geschlechtsanpassende Operationen möglich. Man kann keine Geschlechter umwandeln. Und auf der anderen Seite sagt, jede Zelle deines Körpers, von denen du viele, viele, viele Millionen hast, jede einzelne Zelle sagt genau das Gleiche. Entweder hast du ein XX-Chromosom oder ein XY-Chromosom, du bist also entweder eine Frau oder wirst noch eine Frau, wenn du erwachsen wirst, oder ein Mann. Das ist zutiefst in unserem Körper verankert, millionenfach. Und eine äußere Veränderung, die Veränderung eines äußeren Merkmals, wie zum Beispiel die Amputation der Brüste, würde eine körperliche Veränderung natürlich bewirken. Das ist dann offensichtlich. Aber es ändert nicht das, was du in deinem Tiefsten bist. Äußere Veränderungen können weder deine Zelleninformation verändern, noch können sie deine Seele verändern, dein Empfinden. Sie können deine Seele auch nicht heil machen. Das, was so instabil in dir geworden ist, was so verwirrt ist, wird durch einen operativen Eingriff oder durch eine hormonelle Beeinflussung nicht geheilt. Jede einzelne Zelle zeigt, wie Gott sich dein Leben gedacht hat. Gott hat den Menschen gemacht. Und ich bin überzeugt, Gott hat den Menschen perfekt gemacht. Und im ersten Kapitel der Bibel schon, und wer die ganzen Tage da war, der weiß, dass ich sehr oft bei diesen Grundsatzfragen auf die ersten Kapitel der Bibel zurückgreife, weil da alles angefangen hat und weil man da ganz viele Antworten finden kann. Da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische und die Vögel und das Vieh. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und wenige Sätze später kommt die Zusammenfassung. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. In den Augen Gottes war es also gut und vollkommen, dass Gott Männer und dass Gott Frauen gemacht hat. Gott hat unser biologisches Geschlecht geschaffen. Das sind die Dinge, die wir an unserem Körper und unseren inneren Geschlechtsorganen festmachen können. Aber Gott hat auch das soziale Geschlecht geschaffen. Das heißt, das Empfinden wie ein Mann oder wie eine Frau. Gott hat das perfekt geschaffen in einer Einheit. Und ich glaube, es ist auch schon rein psychologisch höchst gefährlich, den Menschen aufzuspalten in eine äußere Wahrnehmung und eine innere Wahrnehmung. Das, was der Körper sagt und was das Gefühl sagt, dass man das trennen kann voneinander. Ich glaube, hier wird es gefährlich. Und es gibt die ersten Länder, die Vorreiter gewesen waren für diese Geschlechtsanpassung, die sich von diesen Praktiken auf breiter Basis schon wieder abwenden, weil sie die Ergebnisse über viele Jahre gesehen haben, dass Menschen nicht glücklicher werden, sondern dass sehr viele Menschen in großem Elend plötzlich erwachen, aber das Ganze nicht mehr umzukehren ist. Und deswegen möchte ich dir das sagen, auch wenn vielleicht nur einer da wäre, der den das betrifft. Wenn dein Empfinden verwirrt ist in Bezug auf deine Geschlechtlichkeit, dass du dich zum eigenen Geschlecht hingezogen fühlst oder eben sagst, ich fühle mich als etwas anderes, als mein Körper es mir sagt oder die Gesellschaft es mir sagt oder meine Eltern es mal festgelegt haben. Ich möchte dir sagen, du bist nicht unnormal. Und du bist auch nicht krank, du bist auch nicht eklig, sondern in einer gebrochenen Welt, wie wir sie haben, in einer Welt, die so von der Sünde auch gekennzeichnet ist und von so viel Unsicherheit geprägt ist. In einer gebrochenen Welt kommt alles vor an Desorientierung. Es gibt vieles Verwirrtsein auf dieser Welt. Und das kann eben auch ein Ausdruck davon sein. So zu empfinden, wie ich es beschrieben habe, das ist keine Sünde. Das ist nichts, wofür du in die Hölle kommst. Aber wie in allem, was in unserem Leben durcheinander kommt, und es gibt ja viele Dinge, die durcheinander kommen können in unserem Leben, gibt es Hilfe. Und zwar Hilfe durch den Gott, der dich gewollt, der dich erdacht, der dich gemacht hat und der dich kennt und der mit dir einen Plan hat. Er will dich prägen. Du bist ein genialer Gedanke Gottes und er, dein Schöpfer, ist fähig, das wieder in Ordnung zu bringen, was in deinem Inneren durcheinander geraten ist. Er will dich neu prägen. Gottes Wort sagt einmal, wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Gott will wirklich Neues machen, da wo wir verwirrt sind. Und in dem Maß, wie unser Denken über Gott gesund wird, dass wir zurückfinden zu dem, der uns geschaffen hat, der uns erdacht hat, je mehr unser Denken von diesem Gott geprägt ist, desto mehr gesünder kann unser Denken werden über uns selbst. Da ordnen wir uns richtig ein, da werden wir nicht mehr so stolz und eingebildet oder nicht mehr so selbstzerstörerisch, dass wir über uns nur denken, wir sind nichts und wir taugen nichts. Und er ist fähig, eben auch diese sexuellen Dysphorien, also diese Missempfindungen, diese geteilten Empfindungen, so ist mein Körper und so ist meine soziale Wahrnehmung, das wieder zu heilen. Und bedenke, deine Identität, wer du bist, was dich ausmacht, das ist viel größer als deine Sexualität, viel größer als deine Geschlechtsbestimmung. Der Mensch ist viel, viel mehr als ein geschlechtliches Wesen. Wir sind Geschöpfe Gottes. Wir dürfen Kinder Gottes werden. Wir dürfen Erben des Himmels werden. Davon werde ich am Schluss noch etwas mehr sagen. Was wir neu lernen dürfen als Menschen, ob wir jung sind oder alt, was wir neu lernen dürfen, ist die Schönheit unserer Identität, die Schönheit Gottes und wie er sich Leben gedacht hat. Ich komme aus einem sehr kaputten Leben, meine Familie war völlig zerstört und ich durfte mit der Zeit lernen, wie gut Gott ist und wie perfekt er ist und wie er unser Denken, unser Leben, unser Empfinden neu machen kann, wie er uns Wert geben kann, der durch ihn kommt. Nicht zuerst durch unsere Leistung oder was wir sind und darstellen und was andere Menschen von uns meinen, sondern was Gott von uns denkt. Das ist es, was mich ausmacht. Wir begreifen also, die Suche nach der Identität ist wichtig. Was will ich sein? Was will ich werden? Will ich das werden, was ich selbst erschaffe aus meinem Leben? Ob das jetzt mit der Geschlechtlichkeit zusammenhängt oder wie ich mein Leben sonst aufbaue? Was will ich sein? Will ich etwas werden, was ich selber mache, was ich selber schaffe, was ich mir selber erträume, was ich selbst verwirkliche, was ich eben will? Oder möchte ich werden, was Gott in mich hineingelegt hat, was Gott mit mir vorhat und was er aus mir machen will? Ich möchte dir heute Abend Mut machen, deine Identität nicht an deiner Geschlechtlichkeit oder an deinem Aussehen oder an deinen Begabungen oder was immer das auch sein könnte, festzumachen, sondern dass du deinen Wert, wer du bist, festmachst an der Tatsache, dass du Geschöpf Gottes bist, eine Einzelanfertigung Gottes. Bei Gott gibt es keine Duplikate, bei Gott gibt es keine Massenware, bei ihm gibt es nur Original. Und ich wünschte dir, dass du deine Identität als Geschöpf Gottes kennenlernst und dass du deine Identität als Kind Gottes kennenlernen könntest, als ein Christ, der mit Jesus lebt. Und ich hoffe, dass du heute und dass du vielleicht in diesen Tagen Gewissheit bekommen hast über der Frage, wer bin ich und wer bin ich vor Gott und wie sieht meine Beziehung zu dem lebendigen Gott aus? Du darfst, indem du Gott näher kommst, Gott entdecken lernst, Gottes Liebe verstehen lernst, merken, wie perfekt seine Absicht für dein Leben ist. Er, der perfekte Gott, hat dich mit einer perfekten Absicht gemacht und er hat für dich eine perfekte Erlösung bereit und eine perfekte ewige Zukunft. Und deswegen ist so wichtig, dass du verstehst, wer bin ich in seinen Augen? So, das ist ganz entscheidend. Wer bin ich in seinen Augen? Wir fragen uns oft, wer bin ich in meinen Augen? Da verbringen wir viel Zeit vorm Spiegel. Und ich kann mich noch gut erinnern, als ich so 14, 15 war, da ist mein Körper halt, hat sich so entwickelt. Und dann, und dann stand ich, wenn ich ganz alleine war, mal so heimlich vor dem Spiegel. Wir hatten so einen Spiegel im Flur hängen und dann habe ich mal nur im Unterhemd da gestanden und den Rest habe ich nicht so getraut, war ich nicht so zufrieden, war nicht so muskulös. Und dann habe ich mal das hier versucht und gehofft, dass sich da was zeigt. Also, da wissen ja die Jungs, Mädchen haben von sowas keine Ahnung, aber Jungs wissen, was ich meine, ja. So, ja. Und dann habe ich geguckt und ganz deprimiert wieder mein Pulli angezogen. Ja, was bin ich in meinen Augen? Und wir interessieren uns natürlich auch, was bin ich in den Augen anderer? Was denken die von mir? Das ist für manche ganz wichtig, in einem gewissen Lebensalter, beinahe überlebenswichtig. Ist vor allen Dingen der Gruppendruck ganz groß, was denken die anderen von mir? Das ist ein Stück weit normal und kaum aufzuhalten. Aber entscheidend ist, wer bist du in Gottes Augen? Ich frage das Menschen manchmal, mit denen ich ins Gespräch komme, was denkst du, wie Gott über dich denkt? Das ist eine spannende Frage. Wir begreifen, die Frage der Geschlechter, die geht viel tiefer. Da geht es nicht um reine Geschlechtlichkeit oder Sexualität, sondern es geht viel tiefer. Wer bin ich? Wie kam ich hierher? Was bedeutet es, Mensch zu sein? Welche Rolle spielt Gott darin? Wen lasse ich die Geschichte meines Lebens schreiben? Den Zufall und die Zeit oder diesen Gott, der mich persönlich kennt? Diese Frage hat sehr starken Einfluss auf meine Identität. Wer bin ich durch Gott? Was hat er vor? Was will er? Wir wollen uns jetzt eine Frau gemeinsam anschauen in der Bibel. Also ihre Geschichte, sie können wir nicht anschauen, sie lebt ja nicht mehr. Und es steht im Johannesevangelium im Kapitel 4. Dass Jesus einer Frau begegnet, ich werde die Geschichte nicht vorlesen, ich werde sie euch einfach so ein bisschen erzählen. Viele von euch werden sie wahrscheinlich kennen. Jesus war wieder mal unterwegs mit seinen Jüngern und dann sind sie an ein Dorf gekommen, da haben sie außerhalb des Dorfes an einen Brunnen gesetzt. Die Jünger sind in die Stadt gegangen, um Essen einzukaufen und vermutlich wusste Jesus, was oder wer jetzt gleich kommen wird. Da kommt eine Frau. Er ist allein und sie kommt auch alleine aus der Stadt, ganz ungewöhnlich, mitten am Tag, ganz alleine. Da ist normalerweise niemand gekommen zum Wasser holen. Und Jesus sucht den Kontakt mit ihr, denn er wusste, was Sache war. Er hat sie einfach angesprochen. Vielleicht will Jesus dich auch ansprechen heute Abend. Vielleicht will er mit dir ganz persönlich ins Gespräch kommen. Ob du es zulässt? Er fragt einfach, oder bittet sie, gib mir zu trinken. Aufgrund ihres Verhaltens war sie sicherlich eine Außenseiterin, eben, dass sie so ganz alleine zum Wasserschöpfen kam. Normaler war das so ein bisschen sozialer Treffpunkt, wo die Frauen kamen, um Wasser zu holen für ihre Familie. Sie war verachtet und gemieden und so hat sie auch reagiert. Ein bisschen die Stacheln gestellt, als Jesus sich ansprach, weil sie es gewohnt war, wahrscheinlich nicht so freundlich behandelt zu werden. Und Jesus spricht ihre Not, nachdem er so ein bisschen theologisches Vorgeplänkel zugelassen hatte, spricht er ihr Problem ganz direkt an. Wir lesen das in Johannes 4, Vers 16. Jesus spricht zu ihr, geh hin, ruf deinen Mann und komm wieder. Vermutlich war diese Frau unverheiratet. Sie hatte wechselnde sexuelle Beziehungen oder Affären, wie man das vielleicht heute nennt. Eine Frau, die sicherlich Glück gesucht hat und Liebe und Anerkennung und Freude und Erfüllung. Vielleicht hat sie auch mal, wie man das heute sagt, ihren Spaß gehabt, aber Verbindlichkeit war vielleicht auch nicht ihr Thema. Sicherlich auch nicht das der Männer, mit denen sie zu tun hatte. Vielleicht fühlte sie sich benutzt und enttäuscht und verbittert. Aber ich nehme an, wie jede Frau hatte sie große Träume gehabt. Von Liebe und Glück und Erfüllung auch im Bereich der Sexualität, aber sie hat das nicht gefunden. Die wechselnden Beziehungen, vielleicht ist der Nächste der Richtige, haben die Verzweiflung eher noch vergrößert. Und vielleicht war sie auch gescheitert an der Missachtung von Gottes guter Ordnung, der es eben nicht vorgesehen hatte, dass wir vor unserer Ehe wechselnde sexuelle Beziehungen haben, sondern dass er uns in seiner Weisheit mit einem Menschen zusammenführt, mit dem wir eine Ehe führen können zu seiner Ehre. Vielleicht war es ihre Missachtung der Gebote Gottes, die sie zu diesem Handeln trieb, und das Ergebnis war frustrierend. Sie war eine Außenseiterin geworden und sie hatte keine Sicherheit. Auch wirtschaftlich nicht, denn damals war eine unverheiratete Frau in einem ganz schlechten sozialen Stand. Sie hat noch ein bisschen Haltung bewahrt, hat so stolze Antworten gegeben. Und Jesus begegnet ihr in seiner ganzen Liebe. Er wusste genau, wem er begegnen würde. Und Jesus weiß auch, dass du heute hier bist. Und ich glaube, dass Jesus mit jedem Einzelnen was vorhat und vielleicht mit jedem von uns ins Gespräch kommen will. Wer bist du und wer bin ich, Jesus, für dich? Jesus will dir begegnen. Und Jesus ist damals bei der Frau ein großes Risiko eingegangen, denn ein Mann hat sich nicht einfach mit einer Frau unterhalten. Das hat man damals einfach nicht gemacht. Er hat aber so viel Interesse gezeigt, dass er sogar bereit war, von ihrem Gefäß zu trinken. Und wir denken, was ist schon dabei? Aber sie war eine Samariterin, das war bei den Juden eine verachtete Volksgruppe. Und wenn man von denen was angenommen hatte, dann durfte man nicht mehr am Gottesdienst teilnehmen. Also er ist ein hohes Risiko, auch in religiöser Hinsicht eingegangen. Aber die Liebe zu dieser Frau, also die Liebe Gottes zu dieser Frau, hat ihn dazu gebracht, alles zu tun, was nur irgend möglich war. Und nun sagt sie, ich habe keinen Mann. Und weißt du, Jesus redet manchmal Klartext. Er streichelt uns nicht immer nur. Und er sagt zu ihr, naja, 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist auch nicht dein Mann. Insofern hast du die Wahrheit gesagt. Und diese Frau merkt auf einmal, da ist einer, der kennt mich, aber es ist einer, der mich nicht verurteilen will. Verstehst du, wenn Gott mit dir über deine Schuld spricht, dann spricht er mit dir über etwas, was dich zerstören will. Jesus spricht mit dir über deine Schuld nicht, um dich zu verurteilen, um dich zu verdammen, sondern er redet mit dir über deine Schuld, um sie zu vergeben, dass du sie loswirst, dass du dein Leben änderst. In einem Lied singen wir manchmal, nimm fort, was mich und andere zerstört. Und da lässt die Frau ihren Krug stehen. Der war auf einmal nicht mehr wichtig. Und sie läuft in die Stadt und weiß, jetzt ist anderes wichtig. Alles diskutieren war zu Ende, alles relativieren, alles mich in ein gutes Licht stellen, alles so ein bisschen performen, wie man das heute sagt, so gut dastehen. Das war plötzlich nicht mehr wichtig. Sie stellt sich zu ihrer Biografie, zu ihren geplatzten Träumen und zu ihrem belasteten Gewissen und ihren verschobenen moralischen Standards. Und sie geht in die Stadt zu denen, die sie kannten, und sagte, da draußen ist einer, der hat mir alles gesagt, was ich gemacht habe. Und kommt mal raus, ob das nicht der Messias ist, das heißt, der Retter, den wir doch alle erwarten. Sie bekennt ihren Irrweg, ihre Zielverfehlung, wie sie sich selber beschädigt hat. Sie bekennt ihre Trennung von Gott, dass sie ihn verloren hat. Sie versteht, meine Identität, die liegt doch ganz woanders. Meine Selbstverwirklichung, hat sie plötzlich begriffen, die muss ganz woanders liegen. Sie geht raus und sagt es den Leuten, rein in die Stadt und sagt es den Leuten und kehrt wieder um. und führt die anderen zu Jesus, damit sie ihn kennenlernen. Die Frau, die eben gemerkt hat, da ist einer, der hat mir meinen Irrweg gezeigt und da ist einer, der mir helfen kann, dass meine Schuld vergeben wird und der mir helfen kann, dass mein Leben neu wird und dass meine Orientierung neu wird, dass mein Denken neu wird, dass mein Selbstverständnis neu wird, dass meine Selbstachtung mir wiedergegeben wird und dass meine Desorientierung wieder eine Klarheit gewinnt. Sie hat in ihm, in Jesus, den Retter gefunden, der ihr half aus ihrem zerstörten Leben herauszufinden. Von der Macht der Sünde, die sie in dem Griff hatte, sodass sie ihren Lüsten leben musste, sie zu befreien. Wie viele junge Menschen, garantiert sind heute Abend nicht wenige hier, sind gefangen in Zwängen, sich selbst zu beschmutzen in ihrer Fantasie durch die Gebundenheit und die Versklavung an Pornografie. Das ist längst nicht mehr nur ein Problem der Jungs, der Mädchen genauso. Und diese Frau, die hat ihr Leben für Jesus geöffnet. Und weißt du, wenn Jesus heute Abend zu dir spricht, wenn Jesus heute Abend zu dir spricht, dann möchte ich dir sagen, was er gerne aus deinem Leben machen will. Ich habe mir da ein paar Dinge aufgeschrieben. Du sollst begreifen, du bist geschaffen für eine Beziehung der Liebe und des Vertrauens und des Gehorsams Gott gegenüber. Du sollst ein Werkzeug Gottes sein für die Welt, damit andere heil werden. Du bist gemacht für den Himmel. Gott hat Menschen nicht geschaffen, um sie zu verdammen, sondern Gott hat Menschen geschaffen für sich, dass sie mit ihm seine Herrlichkeit teilen. Gott nennt Menschen, die sich ihm anvertrauen, Erben des Himmels. Er nennt sie Freunde Gottes. Er nennt sie sogar Brüder und Kinder der Verheißung. Er will uns gebrauchen als Lichter für diese Welt. Wir sollen sein wie eine Rebe, die reiche Frucht trägt zum Nutzen anderer Menschen. Wir dürfen sein wie Schafe, die dem Hirten Jesus vertrauen. Wir dürfen lebendige Steine sein, die etwas aufbauen, was Gott auf dieser Erde verherrlicht. Wir dürfen ihm folgen. Wir dürfen der Ehre Gottes dienen. Das ist für mich immer wieder so ergreifend. Ich, kleiner, sündhafter, fehlerhafter Mensch, darf zur Ehre Gottes beitragen. Wow, was ist das für ein Lebenskonzept? Wir dürfen versöhnt sein mit Gott. Wir dürfen Vergebung unserer Schuld bekommen. Wir sollen nicht mehr unter dem Verdammungsurteil Gottes stehen. Wir sollen Zugang haben zum lebendigen Gott. Und unser Leben soll Früchte bringen, die bleiben. Er hat uns erwählt und er hat uns berufen. Und das geht von ihm aus, wenn wir ihm gehören dürfen. Und schau, sich einem solchen Gott anzuvertrauen, der uns so Großes aus unserem Leben machen will, das ist für mich kein Risiko, sondern ist für mich das einzig Sinnvolle. Ein Gott, der solch ein Leben aus deinem Leben machen kann. Wie reich ist das? Welch ein Vorrecht, welch eine Ehre, was für eine Freude, was für ein Reichtum, was für eine Sicherheit, den Gott kennenzulernen, der so Großes für uns Menschen gedacht hat. Das ist der Gott, der dich einlädt, sein Leben an ihm festzumachen. Das ist der Gott, der dir helfen will, auch Sexualität erfüllend zu handhaben. Das ist der Gott, der deinen Gefühlen zurechthelfen kann, wenn wir verzweifelt sind wegen sexueller Verirrungen oder Versklavungen oder Missempfindungen. Er will uns Sicherheit geben, indem er uns erklärt, wie er das Leben sieht und wie er dich sieht und wie er Beziehung denkt. Und er zeigt uns, wie wir eine Beziehung zu uns selbst wiederfinden können, wie wir eine Beziehung finden können zu Gott und wie wir unsere Beziehung zu anderen Menschen wieder neu gestalten können. Er will uns Sicherheit geben, dass wir begreifen, wer wir in seinen Augen sind. Welch ein großer Gott. Und ich möchte dich heute Abend fragen, wie begreifst du dich? Wer bist du? Verstehst du dich als Geschöpf Gottes, den Gott gemacht hat, weil er ihn wollte? Bist du ein Mensch, dessen Schuld vergeben ist? Die Schuld, ohne Gott gelebt zu haben. Die Schuld, Gott selbst zum Zentrum deines Lebens gemacht zu haben. Begreifst du dich als Mensch, der sein Leben Jesus anvertrauen durfte, damit er es prägt und damit er es erneuert und dass er es führt und dass er es gestaltet, so dass er sich darüber freuen kann? Bist du ein Mensch, der Jesus die Leitung deines Lebens übergeben hat? Ich habe das dieser Tage schon mal gesagt. Manche nehmen Jesus so auf, wie wenn wir so ein Auto haben und dann lassen wir Jesus einsteigen. Ja, er ist so auch Teil meines Lebens, er gehört auch dazu. Aber Jesus will nicht Teil deines Lebens sein, so ein Beifahrer. Oder manche behandeln Jesus noch schlimmer, die behandeln ihn wie den ADAC, der für unsere Autos so nützlich ist. Aber Jesus will nicht der Pannendienst sein, der nur gerufen wird, wenn wir nicht mehr weiter wissen. Sondern Jesus, er hat uns so geschaffen, dass er unser Leben führt und wir unser Leben ihm anvertrauen. So sind wir geschaffen. Und nur so, Freunde, kann unser Leben gelingen. Und so kann unser Leben Sicherheit gewinnen. Unser Leben wird nur in dem Maße Sicherheit gewinnen, wie es ihm anvertraut ist. Unsere Schuld, unsere Verirrung, unsere Verlorenheit, unsere Versklavung, unsere Verirrung, unsere Desorientierung, unsere innere Unzufriedenheit, wo die ganze Welt schuld ist, nur ich nicht. Er will uns zurechthelfen. Er lädt dich ein, umzukehren. Ich habe jetzt jeden Abend die kürzeste Predigt von Jesus erwähnt und ich habe versprochen, ich werde es heute Abend wieder tun. Er hat nur 6 Worte. Tut Buße, ist die erste Hälfte. Kehre um von dem Leben, in dem du selbst im Zentrum deines Lebens bist, mit all den manchmal dramatischen Folgen. Kehre um zu mir. Kehr um und vertraue dein Leben mir an. Und die Predigt geht dann weiter, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt mir, dass ich euch neu machen kann und dass ich das heilen kann, was ihr und was die Sünde zerstört hat. Ich möchte dich fragen, bist du sicher, Jesus zu gehören? Bist du sicher, gerettet zu sein? Bist du sicher, sein Eigentum zu sein? Bist du sicher, dass er der Herr deines Lebens ist, der dich führt? Bist du sicher, dass du einmal im Himmel ankommen wirst, wenn dein Leben hier zu Ende ist? Bist du sicher, dass dein Leben so ist, dass er es gestalten kann, damit es zu seiner Ehre dient? Jesus will uns begegnen, wie der Frau an diesem Brunnen. Und vielleicht will er auch heute Abend mit dir reden. Vielleicht will er dir auch Fragen stellen. Vielleicht will er auch mal zu Wort kommen. Dass du ihn nicht so abspeist mit schnellen, frommen Antworten, wie die Frau. Das habe ich jetzt so ein bisschen ausgelassen wegen der Zeit. Die hat Jesus mit frommen Antworten geglaubt, zum Schweigen zu bringen. Gib Jesus keine frommen Antworten. Sondern hör ihm mal zu. Ob deine frommen Antworten nicht nur vielleicht so Selbstschutz sind, dass du so schnell sowas antwortest. Ja, ich glaube an Gott. Ja, Jesus ist in meinem Leben. Ja, ich will mit Jesus leben. Die Frage ist nur, ob du es tust. Du ihm gehörst, ob du gerettet bist, ob dein Leben die Sicherheit hat, dass dein Leben in Gottes Hand ist und du ihm vertraust und ihn liebst und ihm gehorchst. Ich hätte morgen früh noch mehr dazu sagen, aber ich möchte, dass wir jetzt schon ein wenig nachdenken. Wir haben jetzt jeden Abend beschlossen, aber am Ende meiner Predigt war ein Moment der Stille. Das wollen wir jetzt auch machen. Wir wollen einfach einen Moment still werden, jeder auf seinem Platz. Nehmen wir Rücksicht auf die anderen, verhalten wir uns ganz still und bleiben sitzen. Und keiner betet laut, dass du nachdenkst. Und vielleicht mal dich traust, Jesus die Frage zu stellen: Jesus, wie siehst du mich? Wie siehst du meine Beziehung zu dir? Werden wir still und ich hole euch in einigen Momenten wieder zurück. Danke, Herr Jesus, dass du jeden von uns liebst. Und danke, dass du jeden von uns kennst. Du bist der Gott, der uns zurechthelfen will und zurechthelfen kann. Du kennst den, der in seinen sexuellen Empfindungen verwirrt ist. Du kennst den, der durch zerbrochene Beziehungen schwer verwundet ist, innerlich und verunsichert. Und du kennst den, der verunsichert ist in der Beziehung zu dir, weil er nicht sicher ist, wo er dir gegenübersteht. Danke, dass du uns kennst und dass du jedem, der dir zuhören will, auch deutlich machst, wie du ihn siehst. Und danke, dass du gesagt hast, dass wir zu dir kommen sollen, die wir durch unser Leben, durch unsere eigene Schuld oder die Schuld anderer belastet sind und dass du uns Frieden geben willst, dass du Vergebung schaffen willst, dass du Veränderung schaffen willst. Ich bitte dich für jeden Jugendlichen, der hier ist, der dein Wort schon lange gehört hat, aber der nicht wirklich ein Leben mit dir führt, dass du ihm das deutlich machst, dass du ihn vermisst, dass du mehr für ihn hast, wie nur ein reines Kopfwissen über dich, sondern dass du ihn liebst und dass du ihm seine Schuld vergeben willst, dass du in sein Leben treten willst, dass du sein Leben gestalten und prägen willst, weil du ihn geschaffen hast für dich und für deine Ehre und dein Reich. Hilf du, Herr, dass wir zuhören können und zuhören wollen, wenn du mit uns redest, so wie diese Frau im Brunnen. Und wenn du uns vielleicht auch schockierende Nachrichten über uns überbringen musst, dass wir vielleicht erschrecken über den Zustand unseres Herzens, du tust es nur, weil du uns helfen willst. Und ich danke dir dafür, dass du jetzt da bist und dass du jedem hilfst, diese wichtige Frage zu beantworten: Wer bin ich vor Gott? Und wer ist Gott in meinem Leben wirklich? Danke, dass du Mut schenken kannst, heute Abend zu reden mit jemandem, dem man vertraut, jemand, von dem man Antworten erhofft, dass heute Abend Fragen beantwortet werden, Klärung geschieht, Rettung geschieht, Vergebung geschieht, Befreiung erlebt wird. Danke, dass du da bist, Herr. Amen. Wir haben es an den letzten Abenden immer angeboten, dass wir einfach da sind. Es sind einige Mitarbeiter da, die sich kenntlich gemacht haben durch ein Namensschild. Ich selbst bin da, der Michael, der das durch das Programm leitet. Oder wenn ihr sonst Leute kennt, aber sucht das Gespräch und stellt Fragen und sucht Klarheit. Und wir beten auch gerne mit euch, um euch zu helfen, mit Jesus zurechtzukommen. Seid so offen und werdet wahr vor Gott und vielleicht auch vor Menschen.